Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Michi. Grüß dich, Moinsen.
Guten Morgen, ich freue mich mal wieder bei insertmo.in dabei sein zu dürfen.
Guter Mann, wo kommen Sie denn her?
aus dem Wald, da wo es gruselig ist und es ganz kalt.
Jetzt hättest du irgendwas Reimendes machen müssen.
Hat sich doch gereimt.
Ein bisschen. Du kommst natürlich von der Kollisionsabfrage der
gibt's die doch?
Mittlerweile nicht mehr. Ja, das ist, wir haben den Giga-Claim geklaut, also die gibt's. Gibt's noch?
Ja.
Aber die machen eine große kreative Pause. Genau. Wir beide machen eine große kreative Pause bei Kollisionsabfrage.
So ist es.
Eines Tages kommen wir zurück mit einem Riesenknall. Aber der ist noch in weiter Ferne. Wir beide teilen uns nicht nur ein Webprojekt, sondern auch eine besondere Leidenschaft. Und zwar Käsekuchen.
Nein. Das Lachen, ich habe gestern welchen gebacken.
Ja, ohne Scheiß, ich liebe Käsekuchen. Das ist jetzt wirklich mal kein Witz. Der würde mich auch von diesem schrecklichen Heuschnupfen ablenken. Wenn man isst oder wenn man irgendwie abgelenkt ist, dann vergisst man diese Allergie. Aber
weißt du, was ich noch sehr schmackhaft finde?
Käsekuchen mit Sahne.
Und Survival-Horror-Titel.
Die sind, die schmecken nicht, die kann man nicht essen.
Aber hast du das versucht?
Aber die sind auch gut. Nee.
Der leckere, faulige Geschmack des puren Überlebens.
Das sind dann eher die Käsekuchen, die ein bisschen länger, die man im Kühlschrank vergessen hat und dann in Urlaub fährt und dann kommt man so nach 4 Wochen wieder und dann hat sich dann dieser Käsekuchen so im Kühlschrank so verbreitet, so aufgequollen und hat irgendwie angefangen, Organe zu bilden und pulsiert so ein bisschen.
Der Käsekuchen grüßt zum Morgen.
Wie dieser Kuchen in der Stephen King Kurzgeschichte The Thinner. Das ist so ein pulsierender Kuchen, der sich von dem Blut des Protagonisten nährt. Als kleiner Exkurs. Aber das geht auch so in unsere Richtung.
Zum Kapitel Stephen King has issues.
Ja, boah, über Stephen King. Wir müssten einen Buchpodcast machen. Stephen King, das wird bestimmt mindestens die Hälfte meiner Themen ausmachen, weil ich so viel Stephen King früher gelesen habe.
So, um noch eine Überleitung zu machen. Was ist denn für dich der verschollene König des Survival-Horrors?
Stephen King. Die Straßennamen in Silent Hill sind nach Stephen King und anderen Horrorautoren benannt. So, und damit hätten wir eine Überleitung zu Horrorspielen. Wir reden heute über Survival-Horror Hidden Gems. Mhm. Und das ist ein großartiges, fantastisches Thema, auf das wir beide uns ziemlich lange gefreut haben. Und ist auch ein weiterer Teil in der Hidden Gems-Reihe, die ich jetzt gerade so versuche, in die Gänge zu kriegen. Und vorweg, das ist natürlich der erste Teil. Also es gibt so viele geile, super coole Horrorspiele, die kein Mensch gespielt hat. Gerade zu der Zeit, als die PlayStation rauskam und sehr viele Hersteller unheimlich schöne Sachen auf den Markt gebracht haben, die mittlerweile verschollen und vergessen sind. Und deswegen werden wir auch mehrere Teile auf jeden Fall machen, also auch in verschiedenen Konstellationen. Aber wir beide haben uns jetzt vorgenommen, dass wir heute über 3 Titel sprechen.
2, die man sogar noch, wenn man aktuell ausgerüstet ist, sofort spielen könnte.
Ja, genau. Wir denken mit. Ja. Wir packen jetzt keine 3DO-Schinken aus, sondern schon Sachen, die man teilweise noch auf aktuellen Konsolen spielen kann. Und ja, guter Mann, womit fangen wir denn an?
Ich bin dafür, dass wir mit einem einem Wii-Titel anfangen, der sogar in Deutschland erschienen ist, nämlich Fragile Dreams Farewell Ruins of the Moon.
Ah, wunderschön. Wunderschöner Zungenbrecher.
Ja, es muss natürlich bei diesem Titel ein japanisches Spiel sein.
Genau, ist aber halt auch ein sehr, sehr schönes, melancholisches, kleines Spiel.
Sollen wir mal ein bisschen die Atmosphäre näher bringen?
Also, ja.
Man stelle sich vor, eine postapokalyptische Welt, in der es keine Menschen mehr gibt, also fast keine Menschen mehr gibt. Halt zusammengefallene Gebäude. Ich glaube, das Setting ist Tokio. Also das verlassene Tokio der Zukunft, das nur noch bevölkert ist von ja, so kaputten Maschinen und Geistern.
Genau.
So die Echos der Vergangenheit.
Und du bist so ein Junge, also der ist so im Teenager-Alter, vielleicht ganz knapp drüber hinaus. So.
15 ist der, glaube ich, der Seto.
Genau, der ist 15 und sein Onkel ist gerade gestorben. Und das ist der letzte, genau, das ist der letzte Mensch, den er je in seinem Leben gesehen hat. Also es gab im Umfeld überhaupt niemanden. Die beiden haben sich zu zweit durchgeschlagen und das Spiel beginnt damit, dass er ihn begräbt. Und das ist schon mal eine ziemlich bedrückende Ausgangslage. Und weil es nichts gibt, was ihn dort hält, wo sie sich aufgehalten, wo sie gelebt haben, nach dieser Katastrophe packt er seine 7 Sachen und zieht los, um in der Hoffnung, dass er andere Menschen trifft.
Mhm. Was dann auch nach dem, also erstmal trifft er so ein, wie nennt die, Personal Frame, so eine Art AI-Assistenten, KI-Assistenten, aber dann, von dem man sich auch sehr traurig verabschieden muss, aber dann trifft er irgendwann Ren, so ein silberhaariges Mädchen, und was macht natürlich ein 15-jähriger Junge, der als einzigen anderen Menschen ein gleichaltriges Mädchen sieht? Hinterherrennen.
Retten. Genau. Erstmal hinterherlaufen und natürlich auch, weil sie der letzte Mensch ist, natürlich auch, weil sie ein Mädchen ist und so. Und da spielen viele Komponenten eine Rolle. Also es geht in diesem Spiel natürlich ganz, ganz groß um Einsamkeit.
Und ja, auch Verlust, würde ich sagen.
Und Verlust. Und das sind halt so Sachen, also man hat nicht umsonst Teenager genommen, weil das sind ja auch so extreme Emotionen und Gefühle, die man in diesem Alter, in der Pubertät ja teilweise auch durchlebt irgendwie. Also du nimmst alles etwas ein bisschen extremer wahr. Da sind auch Sachen, wo du als Erwachsener sagst, naja, für dich ein bisschen dramatischer. Und deswegen ist diese Spielwelt, also dass alle um dich herum tot sind, dass du durch diese Katastrophenwelt läufst und dass du im Prinzip jemanden suchst, einen Partner suchst, jemanden,
der sich... Seelenverwandten.
Genau, das ist quasi in diesem Spiel so auf diese Art und Weise aufs Extreme visualisiert und dass er sie dann trifft, und er trifft sie halt auch auf so einem, ich glaube, das ist so ein Spielplatz oder so, ne? Irgendwie einer Schaukel. Ja. Und das ist schon so eine, also natürlich eine Überraschung für ihn, aber auf der anderen Seite aber auch dann halt so ein Lichtblick, ne? Das ist, du läufst halt erstmal durch eine total verrottete, heruntergekommene Welt, und dann taucht da plötzlich ein anderer Mensch auf, und das ist wie so ein Licht am Ende des Tunnels. Und diese ganze Stimmung, es ist so herbstlich irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, so von den Farben, das ist alles so pastellig, so
bisschen abendrotmäßig.
Abendrotmäßig, so wie die goldene Stunde, ne? Also ja. wie diese berühmten 5 bis 10 Minuten, die man früher bei Filmarbeiten dann ausgenutzt hat, um den perfekten Sonnenuntergang irgendwie runter aufzunehmen oder die perfekte Lichtstunde zu haben. Und das ist das Spiel, hat das Spiel die ganze Zeit, dieses herbstliche. Das ist nicht so eine Postapokalypse wie bei Fallout, wo alles irgendwie grün und ist und alles sieht so vollgekotzt aus, sondern es ist eher so, ja, oder? Weil Fallout sieht doch alles nach Scheiße aus. Also soll ja auch nach Scheiße aussehen, aber es ist halt runtergekommen und verrostet und mehr so eklig. Und bei Farrell ist das eher
romantisch. Also das hat so ein bisschen was davon, wenn Urban Exploring am meisten Spaß macht. Also so ein bisschen überwachsen ist und so, man kann sehen, was es mal war, und da ist vielleicht noch Licht und da kann man vielleicht noch mal einen Schalter drücken und so. So in der Richtung ist das.
Sie sparen halt auch so Grausamkeiten aus, die man eigentlich so in so einer postapokalyptischen Welt erwarten würde. Also sind jetzt nicht plötzlich Leichenberge oder da hängen jetzt nicht plötzlich Menschen von Laternen runter oder so. Oder man hat jetzt nicht irgendwie, man ist nicht in einen Raum und findet Massengrab oder solche Sachen. Das passiert da nicht, sondern es ist eher Einsamkeit und Isolation. Aber trotzdem ist diese Welt. Bitte?
Und Katzen.
Und Katzen, genau. Aber trotzdem ist es, ist die Welt ja nicht unbevölkert.
Nee, also man trifft mehrere mysteriöse Gestalten. Wie ich schon sagte, häufiger eben irgendwelche Roboter oder Geister. Und es hat sogar was für Dark Souls-Spieler. Es gibt auch ein Lagerfeuer. Und es ist richtig hardcore, man kann nur am Lagerfeuer speichern, glaube ich.
Ja, soweit ich weiß, ja.
Ja. Und dort trifft man auch diesen verrückten Hühnermaskenhändler, der echt creepy ist.
Mhm. Was mir wirklich sehr gut an Farrell gefällt, ist, dass sie halt nicht versuchen, dich auf so eine klassische Art und Weise zu erschrecken. Also das ist jetzt kein Horrorspiel, was sich so mit Jumpscares oder so erschrecken will. Und es gibt jetzt, wie gesagt, auch keine grausamen Darstellungen. Das Spiel ist, glaube ich, auch ab 12 freigegeben. Es ist also von der visuellen Gruseldarstellung relativ seicht und jetzt nicht so extrem. Aber diese Stimmung, die packt dich. Diese melancholische Stimmung und dieses Gefühl von Isolation, das ist echt total gut eingefangen. Und ich finde, das reflektiert der Hauptcharakter auch ziemlich gut.
Ja, auf jeden Fall. Sollen wir auch sagen, warum das Spiel vielleicht nicht die maximale Verbreitung gefunden hat, die man so sich denken könnte?
Ja. Weil schaffen wir das spoilerfrei? Also wir versuchen ja, nee,
also genau. Wie viele Survival-Horror-Spiele spielte sich ein bisschen schräg. Also ja. Wer echt ein Problem damit hat mit Item-Management und es ist halt hauptsächlich dieses Item-Management. Du kannst halt wirklich dich nur an diesen Lagerfeuern umrüsten, sag ich mal. Und du musst ganz stark darauf achten, dass deine Waffen auch kaputt gehen. Mhm. Und wenn du dann wirklich in einer doofen Situation bist und deine Waffe geht kaputt, dann das ist keine gute Sache. Also da muss man schon vorausschauend den Rucksack aufräumen, sag ich mal.
Mhm. Es legt auch Wert darauf, dass du es ist ja auch logisch von der Handhabung. Es ist jetzt nicht so ein erzwungenes Element, wie man es aus anderen Horrorspielen teilweise kennt. Also es wirkt sehr logisch, weil er eben allein loszieht und nur eine begrenzte Ausrüstung hat und nur bestimmte Sachen mitnehmen kann. Und du bist aber auch hier in horrortypisch in verlassenen Gebäuden unterwegs und leuchtest mit der Taschenlampe umher. Das ist alles drin. Ich glaube aber auch, das hat nicht so viele Leute interessiert, weil es auch ziemlich stark so eher in so Richtung japanisches Rollenspiel vermarktet worden ist. Also das kommt her, ich glaube, das ist von Rising Star rausgebracht worden. Rising Star Games, die haben das hier nach Europa gebracht und die haben auf dem Cover natürlich dann auch die Anime-Figuren drauf und das sieht halt nicht nach einem Horrorspiel aus.
Nee, nicht wirklich. Es hat halt auch einige Full-Motion-Video-Sequenzen, also halt nicht mit Schauspielern, sondern halt gezeichnet. Mhm. Und es hat schon für ein Survival-Horrorspiel eine einzigartige Atmosphäre.
Das auf jeden Fall. Also ich finde, ich würde es auch dick empfehlen. Das kann man, wie gesagt, es ist ein Wii-Spiel. Kann man auch deshalb auf der Wii U spielen. Braucht natürlich dann aber trotzdem Wiimote. Wiimote, ne? Wiimote und Nunchuck. Ich weiß gar nicht, ob man mit dem Classic-Controller auch noch spielen kann.
Ich glaube nicht, weil das ist diese klassische Steuerung, dass du halt die Taschenlampe mit der Wiimote steuerst. Ich glaube nicht, dass das mit einem Classic Controller klappt.
Genau, das war so ein Ding, das sehr, sehr verbreitet war auf den Wii-Horror-Spielen. Also es gab so andere Sachen wie John oder The Calling oder halt auch für Frame 4 und die haben halt alle, was ja auch geil ist, dass du halt im Prinzip die Wiimote wie so eine Taschenlampe hältst und damit rumleuchten kannst. Das macht Fairboy halt auch. Ist auch ein netter Titel, um halt einzusteigen. Also wenn man jetzt nicht unbedingt mit den harten Brocken irgendwie anfangen will, wie Evil Within, wo die Köpfe platzen und die Gedärme nur durch die Gegend spritzen. Ja. Das ist wirklich ein Ding, das halt auch sehr stark auf Geschichte setzt und auf Stimmung. Und das ist auch, also es ist wirklich eher so ein emotionaler Horror, der da irgendwie so drin ist. Man darf da nicht reingehen und erwarten, dass einem die Zombie-Horden um die Ohren fliegen. Das ist viel, 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 viel subtiler. Und sehr viel feinfühliger auch. Und das hat mich beeindruckt. Also kam halt auch gerade so zu so einer Zeit raus, wo ganz viele Actionspiele halt erschienen sind, wo viel auf Open World gesetzt worden ist und so. Und wo die Wii ja schon so leider auf einen absteigenden Ast war, in der öffentlichen Wahrnehmung. Also da sind ganz viele unheimlich tolle Spiele erschienen. Wäre übrigens auch ein toller Hidden Gem-Beitrag, glaube ich. Da mal über die Wii zu sprechen. Ja. Die Wii ist ja die Definition von Hidden Gem eigentlich, weil die Leute haben alle gedacht, da gibt's nur Casual-Spiele und irgendwie so Party-Scheiß und es gibt echt ziemlich viel Shovelware, aber im Nebenzug sind halt unheimlich viele tolle Titel erschienen, auch teilweise richtig große mit dickem Budget. Und kein Mensch hat die gekauft, weil die halt auf der Wii erschienen sind. Und Fairwell ist leider auch eins dieser Titel, die völlig missachtet worden sind. Und jetzt so langsam merken die Leute aber, also Leute, die das interessiert, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Klassiker, der einfach so dran vorbeigegangen ist. Und ich würde sagen, wenn einem so Spiele wie Ico zum Beispiel gefallen, dann wird einem das auch, glaube ich, sehr, sehr zusagen.
Ja, es hat schon ein bisschen was davon, obwohl Ico eher so mit der Einfachheit der Struktur eher in die Zelda-Richtung geht. Mhm. Also sagen wir so ein bisschen wie Ico mit kompliziertem Item-Management.
Genau, also nicht so einfach vom Spielprinzip, aber so Stimmung und auch das Verhältnis der Figuren zueinander und so. Und es hat mich stellenweise auch überrascht. Also da sind auch coole Sachen in der Geschichte drin, wo du denkst so, wow, da werden Themen angesprochen. Also Pubertät ist da durchaus eine sehr, sehr prägende Rolle. Aber nie, nie so, dass es peinlich ist oder so. Also es ist immer so geschrieben, dass man es auch als Erwachsener sehr gut hinnehmen
kann. Ja, es ist halt viel auch nur angedeutet. Gerade dadurch, dass unter den Objekten, die man aufsammeln kann, auch so Erinnerungs-Items sind, die dann halt so ein, ja, dann siehst du halt so ein, was weiß ich, ein Stück Origami oder ein Stein oder ein Mobiltelefon und der ehemalige Besitzer erzählt halt ein bisschen was dazu.
Genau. Und ich meine, ich finde, und es gibt Spiele, also es werden auch so Themen wie zum Beispiel Homosexualität angesprochen. Und das ist super, dass ein Spiel sich das traut und ist, das Spiel kriegt es auch sehr gut hin. Und hat trotzdem hat aber immer noch so diese Verfremdung mit dem Anime-Stil, so dass es jetzt nicht alle Leute komplett schocken wird. Ist gut. Also ich würde es dir empfehlen.
Ja.
Farewell. Wie heißt der Politik nochmal? Ich bin, es ist 8 Uhr morgens, ich muss hier Kaffee trinken und komme auf den Family.
Jetzt zum Moon. Fragile Dreams.
Genau.
Punkt. Farewell.
Ja.
Ruins of the Moon.
So war der volle Titel, genau.
Ja.
Ich habe immer Fragile Dreams im Kopf oder Farewell irgendwie. Und dann, weil das ist, ist so ein kleiner Untertitel. Ich weiß gar nicht, sollen wir mal parallel recherchieren, was es kostet? Das kam mir beim letzten Hidden Gems Cast ganz gut an. Vielen Dank
übrigens. Ist auf eBay, na gut.
Warte mal, ich tripp mal Fragile Dreams. Kostet jetzt momentan. Oh, neu 25.
Eine Mac.
Nee, nee, stimmt. Also 30 Euro neu und gebraucht gibt's das für 25 Euro. Und wenn man den UK-Import bezieht, da gibt's keinen inhaltlichen Unterschied. Also das Spiel ist, glaube ich, sowieso auf Englisch, wenn ich mich nicht irre.
Es hat zwar dann auf jeden Fall deutsche Untertitel. Ich glaube, ich habe auch die englische Version gespielt.
Die englische ist mal 10 Euro billiger, deswegen sage ich das. Also die kostet.
War das nochmal bei der Wii und Region Code? Gab es da was? Ich glaube, da war nur wichtig, ob es PAL ist oder nicht, oder?
Genau, also ein Region Code gibt's, aber PAL-Versionen sind auf jeden Fall noch verfügbar. Also ich würde auch die UK-Fassung oder halt die deutsche Version empfehlen. Ist frei ab 12 und wie gesagt auf eurer Wii U auch spielbar über den Wii U-Modus. Ein sehr schönes Spiel. Jo, cool. Sollen wir gleich bei der Wii bleiben oder wollen wir rüberschwenken zu PS2?
Nee, lass uns erstmal bei der Wii bleiben.
Okay.
Jetzt sind wir gerade so, haben unseren Nunchuck in der Hand und möchten weiter uns horrorisieren.
Okay, der nächste Titel und ich werde ihn hier schon mal parallel wegen Preis und so eintippen, deswegen wubbelt es hier so ein bisschen am Mikrofon, ist Cursed Mountain. Ein Titel, der über Deep Silver rausgekommen ist, den Sproing, eine österreichische Firma gemacht hat, die es heute leider so in der Form nicht mehr gibt, ist also insofern eine österreichisch-deutsche Produktion und gibt es sowohl für PC als auch für die Wii und ist ein total völlig übersehendes Spiel, das damals auch überhaupt gar keine richtig guten Kritiken gekriegt hat.
Aber auch nicht wirklich schlecht. Also das ging so in die Richtung nettes Survival-Horrorspiel, wurde das damals bewertet.
Ja, aber so wie das bei Horrorspielen halt so ist, ne? So die Spiele, die damals so als, naja, ist nicht so und ich kann nichts damit anfangen, so von den Kritikern aufgenommen worden sind, die entpuppen sich meistens im Laufe der Jahre als die Meilensteine. Erstaunlicherweise, ne? Also gerade so, wenn man sich die Entwicklung heute anguckt und wie gesagt, heute hast du sehr viel Action und Resident Evil 6 war ja zum Beispiel super actionreich und hat sich ja total von der Formel entfernt und die Leute merken dann plötzlich so, wenn sie die älteren Sachen spielen, das ist ja jetzt mit dem Remake zum Beispiel auch gefallen, Mensch, das war ja damals noch richtig cool.
Und so scheiße war das damals gar nicht.
Genau, so schlecht war das eigentlich damals überhaupt gar nicht. Warum sind die Sachen an uns vorbeigegangen? Und ich würde behaupten, dass Cursed Mountain auch eins dieser Titel ist, die zu dem Zeitpunkt, als sie rauskamen, einfach nicht so richtig, also das musste reifen. Also über die Jahre mussten die Leute erst merken, dass es eigentlich ein total cooles, sehr ungewöhnliches Spiel ist. Also selbst innerhalb des Survival-Horror-Felds fällt das irgendwie noch auf.
Dieser verdammte Berg ist halt so hoch,
ja.
Hat Rufen und jetzt erst hört man den Ruf des Berges.
Erzähl
mir was von Bergen.
Genau. Hast du das gespielt?
Ich hab's leider damals nur auf der Gamescom gespielt. Mhm. Als es da, ich hab's auch relativ lang gespielt, bis ich da vom Stand vertrieben wurde. Mhm. Ja, aber ich habe leider nicht die endgültige Fassung gespielt.
Also ich habe es durchgespielt, ich fand es großartig. Im Groben geht es um einen Bergsteiger, der seinen Bruder suchen muss. Und
Reinhold Messner.
Und es spielt im Himalaya, dort wo tatsächlich auch buddhistische Kultur und kleinere Dörfer zu finden sind. Und du fängst in so einer kleinen Bergstadt an und musst dann rauf auf diesen Berg. Also du merkst, dass dass alle Leute nicht da sind. Also diese ganze Bergstadt ist komplett verlassen und findest Hinweise, dass sich dort oben in den Bergen irgendwas ereignet hat, was nicht ganz koscher ist. Und deswegen machst du quasi den Aufstieg. Und damit sind wir auch schon bei dem prägendsten Aspekt von diesem Spiel. Ich finde dieser Reisecharakter, dieses Gefühl von Distanz und dass du tatsächlich einen langen Weg läufst und auch kletterst teilweise, das ist fantastisch umgesetzt. Das ist das hier die Wii und man würde jetzt auf der Wii nicht erwarten, dass die halt so weitläufige Sachen irgendwie hinkriegen. Also die grafische Kapazität ist da ja doch schon relativ begrenzt. Aber was sie einfach total gut hingekriegt haben, ist, dass wenn du unten in diesem Dorf, in dieser Stadt anfängst und da so durchläufst, dann kannst du schon von unten nach oben sehen sozusagen und kannst in der Entfernung schon erkennen, wo später andere Punkte sein werden, wo Level stattfinden sozusagen. Und wenn du dann über Bergpfade läufst und immer weiter hochkletterst, dann wird im Laufe der Spielzeit auch die Stadt im Hintergrund immer kleiner, bis es irgendwann nur noch so ein winziger Punkt ist. Und das funktioniert zwar nicht ohne Ladescreens, also es muss dazwischen immer natürlich geladen werden, aber die Entwickler haben trotzdem darauf geachtet, dass du immer so diesen Panoramablick hast und dass du immer das Gefühl von Reiseprogression hast irgendwie. Also es gibt ja so andere Spiele, wo das einfach so hintereinander gehangen wird und dann sind das so einfach nur Level und die haben so keinen Zusammenhang. Und bei Cursed Mountain fühlt sich alles an wie so eine riesige große Welt, halt in den Bergen. Und man kann dann irgendwann runtergucken ins Tal, da sieht man andere Sachen. Dann gehst du irgendwann über eine Bergklippe, dann siehst du schon irgendwie so einen buddhistischen Tempel, wo du dann später sein wirst. Und von diesem Tempel aus kannst du dann schon wieder andere Sachen sehen. Das ist total geil gemacht. Und das passt auch ganz gut, weil die Spielgeschwindigkeit ist sehr langsam. Wirklich mit Betonung auf langsam. Also das heißt nicht, dass der Typ langsam läuft. Das ganze Spiel lässt sich einfach auch Zeit mit den Umgebungen. Die Umgebungen sind groß. Du musst sehr viel laufen, sehr viel wandern und hast ein richtiges Gefühl von Größe. Und im Gegensatz zu anderen Horrorspielen, wo dann auch hinter jeder Ecke irgendwie was passiert, ist dieses Spiel wirklich sehr gemütlich und sehr, sehr bequem. Aber das hat mir total gut gefallen. Also ich fand, dass gerade dadurch diese Berglandschaft total gut rüberkommen konnte mit den ganzen Schneestürmen und den Wettereffekten. Und das hat mich schon richtig geil gemacht. Mhm.
Das ist auch, was ich jetzt so ein bisschen so in der Review-Landschaft lese, halt Atmosphäre, super geil, aber das Pacing ist schon lahm, haben sie sich damals gesagt. Also
das war ein großer Kritikpunkt damals.
Ja, aber ich kann mir schon denken, dass das auch, also sagen wir so, was versteht man denn unter lahm? Also ich habe jetzt ein Areal und ich muss jetzt erstmal 10 gleich aussehende Schalterrätsel machen oder was heißt das?
Nee, also das gar nicht. Das gar nicht. Lahm heißt einfach nur, dass du, naja, zum Beispiel in ein Dorf reinkommst. Mhm. Also wirklich ein Dorf, da sind halt irgendwie 3 Häuser. Mhm. Und du kannst dieses Dorf aber schon von 200, 300 Metern aus weit sehen. Und da musst du hinlaufen, wie in einem Rollenspiel. Und das ist halt, das wurde damals als lahm empfunden, dass du halt diesen langen Weg laufen musst. Für mich heißt es aber einfach nur, wow, die sollen mir das Gefühl geben, dass ich dahin wandere. Das ist nun mal ein Aufstieg. Ich laufe und laufe und laufe und kletter und kletter. Es gibt auch so Kletterpassagen. Da musst du dann mit deiner Wiimote so immer mit deinem Haken in den Berg irgendwie reinkloppen. Das funktioniert auch semi-gut. Also die Wii-Steuerung ist ja immer so ein bisschen, aber es funktioniert. Und das dauert halt auch. Also es ist nicht so wie bei Dead Space, dass du dich da hochziehen kannst mit einem Seil und das geht alles super schnell. Sondern du musst da wirklich Schritt für Schritt immer weiter nach oben und es wird
sich hochquälen.
Genau, und je weiter du hochkommst, desto ungemütlicher wird's auch, weil irgendwann fängt dann an, der Wind um deine Ohren zu pfeifen und es ist langsam und es lässt sich Zeit. Man kommt, es gibt eine Stelle, wo man in so eine Eishöhle reinkommt und die Eishöhle ist irgendwie nicht mal ganz schnell gegessen mit 2-3 Kamerawinkeln, sondern man muss da etwas längere Zeit durchlaufen. Mhm. Und auch bei der Art und Weise, wie das Spiel erzählt ist, fängt er wirklich sehr langsam an. Das ist wie so eine unheilvolle Bedrohung, die sich erst so langsam aufbaut. Das ist kein Knall am Anfang. Das ist nicht so. Also es gibt zwar so eine Sequenz, wo du kurz den Bruder spielst, so als Pre-Vision sozusagen. Aber dann ist es halt sehr, sehr langsam. Das ist jetzt nicht so, dass es sofort mit irgendwas mega actionmäßigem anfängt, sondern es ist mal in aller Ruhe dieses Dorf. Und dann geht man ein Stück weiter und es wird dann immer seltsamer und immer komischer. Und nach einer Zeit auch wirklich immer ein Stück weit psychedelischer. Und das macht es irgendwie aus, diese langsame Steigerung. Und ich fand dieses langsame Pacing, es gibt andere Spiele, wo es langweilig ist, weil wenn es jetzt am Ende nur um Zombies gehen würde,
ja,
wäre es ja doof. Aber hier bei Cursed Mountain hat es einfach super gepasst. Und das Thema ist halt auch geil. Und deswegen steht es halt davor, weil es geht, die beleuchtende, sehr düstere Seite von der buddhistischen Religion, vom Buddhismus. Und das habe ich noch nie so gesehen. Also, ich meine mal ehrlich, was assoziierst du mit Buddhismus?
Ja, so den Dalai Lama, alle sind voll relaxed und sind die ganze Zeit am Chanten, machen immer.
Die sind die ganze Zeit am Chanten.
Ja, so. So was machen die halt die ganze Zeit.
Ja, das gibt's auch. Aber man hat ja eigentlich eher die Assoziation, dass es eine Lebensart ist, eine Religion ist, wo man zu sich selbst findet. Mhm. Und wo die ja eher mit Ruhe und Entspannung verbunden ist, wo du, es ist so eine, also für aus deren Sicht und auch so, wie sich der Dalai Lama natürlich öffentlich auch eine Zeit lang präsentiert hat, ist ja auch eine Zeit lang so, ich weiß, es ist ein paar Jahre her, aber durch die Welt gereist und tauchte auch in Fernsehsendungen auf. Und für ihn, also er hat das so dargestellt, als wäre es eine Anleitung zum Glücklichsein. Ne? Dieses Lebensprinzip des Buddhismus ist etwas, was dir gut tun soll. Das tun natürlich alle Religionen, aber hier ganz besonders. Also er hat da wirklich Werbung für gemacht. Und jetzt bin ich überhaupt nicht religiös. Ich habe aber den Buddhismus immer so betrachtet, dass es halt so eher diese meditative Seite irgendwie hat. Und Cursed Mountain hat dann plötzlich so eine düstere Variante davon rausgeholt. Und dann kamen plötzlich so Sachen wie, was passiert mit den Seelen, wenn sie nicht zufrieden sind? Also Geister, die tauchen dann dort in dieser Form auch auf. Was passiert mit den Körpern der Toten, wenn die entweiht sind? Das sind dann auch, also nicht wirklich Zombies, aber halt so Mischform aus Geisterwesen und toten Menschen. Und dann ist aber auch immer da gibt's da so Kreaturen und Gestalten, da will ich gar nicht so viel verraten, aber die begegnen da einfach so Sachen, da habe ich nie gedacht, dass es sowas gibt in dieser Religion. Und das ist super interessant. Und dann habe ich gedacht, naja, ist alles erfunden, alles Banane, da haben sich Entwickler einfach mal was ausgedacht, damit es geil im Spiel aussieht. Aber nein, das ist alles recherchiert. Also es gibt tatsächlich diese ganzen Dinge, die dort auftauchen, die auch irgendwie mit der Religion zu tun haben, die gibt es tatsächlich auch in der Realität. Die sind halt einfach nur nicht besonders verbreitet. Das sind halt einfach Gestalten, die haben sie tatsächlich ausgegraben, sie haben sich da reingelesen in die Materie und recherchiert. Mhm. Und das ist super interessant. Also wenn man sich ein paar Namen merkt und dann später mal googelt und Internet guckt, dann wird man einige Sachen auch wieder entdecken. So, und deswegen hat also natürlich ist es ein bisschen gruseliger, überstrapaziert so, aber im Grunde genommen fußt das alles auf realistischer Recherche. Ne?
Also ist auch cool. So ein bisschen was zum Lernen. Also wie man bei Fatal Frame ein bisschen was über Geister, japanische Geistergeschichten lernt. Mm. Lernt man ein bisschen was über die Folklore oder?
Ja, so könnte man sagen, also so auf dem Niveau ungefähr. Ja. Also wenn man sich dafür interessiert, dann kann man weitergucken und ist jetzt nicht so aus der Luft gegriffen. Das will ich damit sagen. Und das ist cool. Also ich fand, es gibt kein Spiel, was in diese Richtung geht. Es gibt kein Spiel, das einen Bergaufstieg zeigt. Es gibt kein Spiel, also zumindest kein Horrorspiel. Es gibt kein Spiel, das sich in dieser Form mit Buddhismus beschäftigt. Es gibt kein Spiel, das halt auch die Eier hat, sehr langsam zu sein. Und richtig geil ist auch das Sounddesign. Aber so, du hast gerade nämlich Chanten gesagt, dieses Mau, Mau, Mau. Ja. Das kann so gruselig sein. Es ist so gruselig in Cursed Mountain. Das ist halt dieses monotone Geräusch und echt, wenn du da einsam durch die Berge eierst und alles Nebel und dann kommt dann, also geht dein Arsch schon so ein bisschen auf Grundeis, ne? Oh, also, das ist schon gruselig. Und das, wie gesagt, das gibt's halt so in der Form, habe ich es noch nicht gesehen. Also Fatal Frame kommt vielleicht eben noch so ein bisschen am nächsten. Das ist Chanten ja auch, ne? In Fatal Frame 1 mit den Ritualen und so. Und das ist quasi bei Coyote Mountain so das Wesentliche. So, die Geschichte ist okay, also die wird angetrieben von einem Protagonisten, der jetzt nicht unbedingt so, naja, nicht so mega geil ausgearbeitet ist, nicht unbedingt das Highlight des Spiels. Also im Gegensatz zu Fragile Dreams ist es jetzt nicht unbedingt ein Spielcharakter, der jetzt so in Erinnerung bleibt. Der ist ein bisschen blass, aber so das Ganze drumherum und auch so diese Atmosphäre, das ist wirklich ziemlich toll. Würde ich dicke empfehlen. Naja, und es kostet auch nichts, ne? Ich bin hier gerade auf der Amazon-Seite. Ab 3-4 Euro geht's los.
Ja, und ich habe gesehen, es gibt's sogar für einen PC. Es wurde anscheinend für einen PC umgesetzt.
Ich habe die PC-Version nicht gespielt. Ich habe nur gehört, dass es halt einfach ein direkter Port ist. Also sie wird wahrscheinlich bessere Auflösungen haben und man wird das Ganze dann mit der Maus steuern müssen. Also was ich nicht gesagt habe, ist, man kriegt irgendwann so einen, ich nenne es mal Zauberstab. Das ist so ein buddhistischer, ich weiß nicht, Stab. So ein Ding. Das ist deine Waffe. Also man hat in diesem Spiel jetzt nicht Schusswaffen oder sowas. Würde ja auch keinen Sinn machen bei so Geistergestalten, sondern du hast so eine Art Energiestab und damit kannst du Strahlen verschießen. Klingt mega bescheuert, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber sieht im Spiel eigentlich noch ganz plausibel aus. Und du gehst dann im Prinzip in so einen Kampfmodus rein und dann musst du mit der Wiimote nicht nur die Geister in Anführungsstrichen abschießen, und sie damit schwächen, sondern muss dann halt auch so Gesten eingeben, um sie zu verbannen, sozusagen. Ah, okay. Also so ist das Prinzip. Die Sache mit den Gesten ist, das funktioniert so semi-gut. Und das ist so die größte Kritik, die das Spiel auch einstecken muss. Man muss nicht so viel kämpfen in dem Spiel, aber es gibt halt so Stellen, wo die Wii-Steuerung nicht so wirklich wollte. Generell das Problem, dass diese Hardware allgemein teilt, das ist nicht unbedingt so ein Fehler von Cursed Mountain, aber das ist halt ein bisschen doof, dass du, also gerade bei so einem Horrorspiel ist es einfach blöd, wenn du dann die falsche Geste eingibst und dich dann quasi, das dann quasi so verkackst auf diese Weise und kannst nichts dafür. Ich weiß nicht, wie es auf dem PC ist, da wird es wahrscheinlich ein bisschen besser funktionieren, aber ich glaube nicht, dass dieses Maus-Rumgeklicke mit so Gesten und Sachen abschießen so geil rüberkommt, wenn ich ehrlich bin. Würde ich eher für Wii empfehlen.
Also ist das so ein bisschen Okami-mäßig mit Gestenzeichen oder? Okay. Mhm.
Okay. Wusst ihr jetzt, ja, doch, es geht schon in eine ähnliche Richtung. Bei Okami hat es ja auch nicht so richtig funktioniert. Also der Wii-Port war eigentlich gut, aber diese Steuerung
hat witzigerweise auf der originalen PlayStation besser funktioniert.
Ja, mit den Analog-Sticks, das war viel besser. Und vor allen Dingen, also ich habe Okami, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, habe ich bis zum Abwinken gespielt. Ich habe bestimmt 60, 70 Stunden oder so reingegangen.
Ist ja auch ein geniales Spiel, ja.
Grandioses Spiel. Ich muss irgendwann echt nochmal die HD-Version spielen. Die
habe ich auch noch nicht gespielt. Vielleicht können wir ja da nochmal als Hidden Gem und so weiter.
Ja. Boah, das müssen wir. Das hat einen eigenen, das hat drei Casts verdient. Das ist so gut, das Spiel. Aber da war das so, da hat man sich halt wirklich auch an diese Analog-Stick-Steuerung gewöhnt so und damit halt gezeichnet und das ging sehr präzise. Auf der Wii, also die Idee ist ja naheliegend, dass man den Pinsel, da hatte man so einen Pinsel-Okami, wo man so Zeichen eingeben musste. Mhm. Und es ist ja naheliegend, dass man sowas auf der Wii macht mit der Wiimote, aber es hat einfach nicht funktioniert. Es war super scheiße. Also wenn es funktioniert hat, hat man sich gefreut, aber das war so frustrierend. Und Okami ist es richtig schlimm, weil da gibt's richtig viele Kämpfe. Also Cursed Mountain ist da sehr zurückhaltend, aber das ist bei Okami einfach der, ja, eine andere Form von Horror. Furchtbar. Also kann man absolut nicht empfehlen. Insofern holt euch, wenn ihr Okami jetzt spielen wollt, dann lieber doch die PS3-Version oder so. Ja, Cursed Mountain, super Ding. Also ist sehr, sehr günstig. Ich glaube, für den Preis kann man es auch durchaus mal probieren. Wenn man es dann doch langweilig findet, dann war das Pacing für einen dann doch zu langsam. Aber gerade wenn man sich nach so einem ganz langsam entfaltenden Horrorspiel sehnt, dann wäre das eine dicke Empfehlung. Also das genaue Gegenteil von Resident Evil 6.
Ja, also ich meine, es kostet nicht mehr als eine Packung Kaugummi und ich denke mal, man hat damit mehr Spaß.
Stimmt allerdings. Also ich würde es groß empfehlen. Läuft auch, wie gesagt, wie Fragile. Fragile Dreams auf der Wii U.
Ja.
Ich wollte schon Fairboy sagen, aber war ja auch richtig.
Passt alles.
So, das Einzige, was es nicht für die Wii U gibt, ist das dritte Spiel, was wir uns ausgesucht haben.
Rule of Rose. Jetzt haben wir auch ein Skandalspiel dabei.
Oh ja. Jetzt haben wir tief in die Skandalgrisse gegriffen.
Ja, das ist Ich weiß nicht, ob sich da noch irgendeiner dran erinnert, aber so als es damals auf der PS2 rausgekommen ist, war das halt so richtig, ja, hier, das ist so dieses pädophilen Spiel und so, und man denkt sich so, was? Hä?
Ja, ja.
What? Was habt ihr denn gespielt?
Das ist ganz merkwürdig. Und zwar ist das so, dass ein Politiker, das war, glaube ich, Frattini oder so ähnlich, Franco Frattini, kann das sein? Italien oder Spanien? Weil ich muss selber gerade mal gucken. Tatsächlich, Italien. Der hat irgendwie von dem Spiel Wind gekriegt und in diesem Spiel geht's.
Das war der EU-Innenminister?
Italienischer Außenminister.
Also er ist auf jeden Fall irgendein EU-Beamter gewesen. Aber genau. Er war Italiener, genau.
Und der hat halt gesagt, öffentlich gesagt, dass er von der obszönen Grausamkeit und Brutalität des Spiels geschockt sei. Was vor allen Dingen daran lag, dass es einen Trailer gab zu dem Spiel, und dort hast du Mädchen in der Pubertät oder in der Präpubertät gesehen, die waren halt noch relativ jung, und da wurde angedeutet, dass die nicht so nett zueinander sind. Das war vorsichtig zu sagen. Also es sind sehr, sehr böse Streiche. Also es gibt.
Ja, es sind halt so richtig fiese Assi-Kinder.
Genau.
So richtige Arschloch, pubertierende Arschlochblagen.
Also wenn man sich vorstellt, dass Kinder sich selbst andere bestrafen, irgendwie sich eine Bestrafung ausdenken. Dann machen sie so Sachen wie, dass sie dich mit Wasser überschütten und du musst dabei knien, oder sie stülpen dir einen Sack über den Kopf und führen dich in Räume und du weißt nicht, was da passiert. Das sind so böse Kinderspielchen. Und dieser Trailer, der kann falsch ausgelegt werden. Der macht deutliche Zeichen in bestimmte Richtungen, in sehr erwachsene Themen, und er spricht halt auch natürlich die Sexualität an und so weiter. Das spielt in diesem Spiel auch eine große Rolle, aber es ist weit, weit davon entfernt, nur in einer Art und Weise obszön und abstoßend zu sein. Weil
also auf jeden Fall nicht so, wie es kritisiert wurde.
Genau.
Ich denke mal, so diese Schlüsselszene ist halt so, es gibt halt ich glaube, das Erwachsenste dieser Mädchen ist halt diese Diana. Mhm. Und es gibt so eine Szene, wo die alle so einen höfischen Knicks machen, sag ich mal.
Genau.
Und die zieht halt so für den Knicks ihr Kleid hoch und immer weiter, immer weiter. Und dann gibt's halt nur noch so einen Shot auf ihr Gesicht, wo sie so lächelt. Und da kann man eine Menge rein interpretieren. Aber das sagt mal wieder über denjenigen, der es sieht, mehr aus als über der diese Szene gemacht hat.
Es gibt diesen Film von Sofia Coppola, der heißt The Virgin Suicides.
Der übrigens super ist.
Der ist ganz fantastisch. Das ist ein richtig, richtig guter Film. Ich würde sagen,
einen genialen Soundtrack von R.
Nicht nur das, der Soundtrack ist grandios, aber dieser Film behandelt ziemlich ähnliche Themen und geht auch sehr ähnlich damit um. Und wer den gesehen hat, der kann sich so ungefähr auf das einstellen, was in Rule of Rose auch passiert. Das ist so von den Andeutungen, von den Themen, es geht halt auch um Präpubertät, es geht halt darum, ums Erwachsenwerden auch. Und so eine Zeit, wo Mädchen sich halt an Jungs auch so ausprobieren, wo sie sich dann halt auch schminken und gucken, was passiert. Und ihr Auftreten, Proben und so, das ist ungefähr so das ähnliche Feld. In diesem Spiel tauchen jetzt keine Jungs auf, das geht jetzt nur so um die Machtspielchen von Mädchen untereinander. Aber das ist eigentlich, ich würde es halt ziemlich stark mit Virgin Suicides vergleichen.
Ja, aber lass uns doch mal erzählen, was wirklich passiert.
Genau, also das mal beiseite, das müssen wir noch kurz erklären, warum das so wichtig ist. Also der Skandal, der ging halt so durch alle Zeitungen, alle haben es halt aufgegriffen, ihr kennt diese Dynamik, ne? Wenn der eine sagt, so ist alles scheiße, Computerspiele, bla, dann springen ein paar andere auf den Zug und berichten halt über dieses Spiel. Und das Spiel wurde damals in Europa von 505 Game Street veröffentlicht. Das sind die Leute, die halt heute zum Beispiel Payday rausgebracht haben. Mhm. Und Brothers übrigens. Die haben damals ihr Geld damit verdient, dass sie Simple 2000 Spiele nach Europa gebracht haben, unter anderem Namen, unter anderem halt auch Zombie Attack, was eigentlich ohne Chambara war und so. Und dann sind sie dann irgendwann nach und nach dann zu etwas hochwertigeren Titeln gekommen. Und Rule of Rose war so einer der ersten, wo sie weg von diesen Budget-Titeln waren und wo sie was anderes ausprobieren. Das war halt ein kleiner Publisher. Also mit den simple Sachen hat man jetzt nicht die mega Kohle verdient. Und und deswegen konnten die sich nicht leisten, dass aufgrund irgendwelcher Gerichtsverfahren das Unternehmen geschlossen wird. So, weil die konnten das nicht machen und haben deshalb gesagt, so hört mal, diese Kontroverse, das ist zu viel für uns, wir können das nicht kompensieren, auch nicht finanziell, wenn da irgendjemand Klage einreicht, dann sind wir am Arsch. Deswegen ziehen wir das Spiel aus dem Handel zurück. Und deshalb ist die PAL-Version von dem Spiel, also die, die in Europa rausgekommen ist, unfassbar selten. Also auf eBay geht die wirklich für 500 Euro plus weg. Wenn ihr da jemals auf dem Flohmarkt drüber stolpert, und dann kauft es. Einfach kaufen und hoffen, dass derjenige, der Händler nicht weiß, wie viel das eigentlich wert ist. Das ist ein super teures Spiel. Die US-Version, das ist auch die, die ich habe, die NTSC-Fassung, die auch englischsprachig ist, die ist nicht ganz so teuer. Die kostet halt einfach in Anführungsstrichen nur noch Vollpreis, so 60, 70 Euro irgendwie. Wenn man den Railgun Lock umgehen kann, auch noch eine Möglichkeit, das Spiel gut zu genießen. Und selbst in Amerika hatten die Leute richtig Angst vor dem Spiel.
Ja, es ist halt, wenn dein Spiel einen Gewaltexzess hat, wie ich nenne jetzt mal Hatred, das kann keiner mehr hören, dann stürmen die Leute halt die Läden und wollen das unbedingt sehen. Aber wenn es halt so in diesem Bereich Sex geht.
Genau, eigentlich sollte Sony das publishen. Weil der Entwickler Punchline, der hat vorher zum Beispiel Schufflip gemacht, so hieß das. Das ist ein super geiles Spiel, das wir an anderer Stelle mal besprechen müssen, wo du einen Postboten spielst. Irgendwann müssen wir auch mal drüber reden. Super schönes Spiel.
In anderen Regionen heißt es auch Postal.
Nee, Postal gar nichts zu tun. Ein super süßes Spiel, müssen wir irgendwann mal drüber reden. Aber die haben halt einen Hang zu unglaublichen Konzepten. Das war eigentlich ein Studio, wo Sony wirklich die Fittiche drüber hatte. Und die wollten eigentlich Rule of Rose auch in Amerika veröffentlichen. In Japan kein Problem, haben sie es rausgebracht, haben sich super gefreut, alles gut. Toller Titel, passt zu Sony, auch ins Portfolio ist aus. Hatte niemand ein Problem mit Amerika, war aber mehr so, naja. Naja. Du
musst dann Atlus übernehmen.
Naja, und dann hat es halt Atlus veröffentlicht, genau. Und ist wirklich ein heißes Eisen damals gewesen. So. Und jetzt mal Butter bei den Fische, dieses Spiel hat diesen Skandal nicht verdient. Das ist total schade. Weil wirklich,
es ist halt einfach genial. Ich habe mir vorhin nochmal das Intro angeguckt und wenn man weiß, worum es geht, ich hatte gleich wieder Pipi in den Augen, ganz ehrlich.
Es ist ein Kunstwerk, das kann man nicht anders sagen. Das Spiel ist ein absolutes Kunstwerk. Es hat Schwächen, auf die wir jetzt gleich noch eingehen werden, sicherlich. Aber was die Ästhetik betrifft, die Musik, die audiovisuelle Gestaltung, die Geschichte, die Figurenzeichnung, das gibt's nirgendwo sonst in der gesamten Spielwelt. Das einzige Spiel, was so ein bisschen in die Nähe kommt, ist The Path von Tale of Tales, so ein bisschen. Aber es ist absolut einzigartig und ist einfach absolutes Kunstwerk. Und das hat diesen Skandal, der absolut ärgerlich ist, nicht verdient. Das ist einfach Quatsch. Wie wollen wir das erklären, ohne zu spoilern, überlege ich gerade.
Ich würde jetzt einfach mal den Anfang beschreiben. Es spielt halt in den 30ern. Mhm. Es geht um die, wie heißt sie nochmal? Wie ist ihr Name?
Jennifer, oder?
Nee, ihr Märchenname, sag ich mal.
Ach so.
Also das ist das
ganz interessant. Es ist 8 Uhr morgens.
Das ist halt so ein interessanter Erzähltrick. In den Zwischensequenzen gibt es halt so einen Märchenerzähler und der nennt die Charaktere nie bei Namen, sondern mehr so wie Rollen in einem wie in einem Märchen. Und dann sind halt diese ganzen Mädchen, werden Prinzessin genannt.
Genau, ja.
Da gibt es halt die furchtsame Prinzessin, die stolze Prinzessin. Und jetzt lass dich mal ganz kurz recherchieren.
Ich beschreibe es mal ein bisschen weiter. Also dieses 30er-Jahres-Setting, das fällt auf jeden Fall schon mal auf, weil du hast natürlich auch diesen Kleidungsstil und auch den auch in der gesamten Umgebung. Also am Anfang hast du zum Beispiel so einen Bus aus dieser Zeit, da fängt das Spiel auch an. Und du hast auch entsprechende Gebäude und entsprechende Utensilien. Das ist alles sehr, sehr schön und hat auch so eine gewisse Form von Romantik. Man hat auch irgendwie die Farben so in diese Richtung getrimmt. Das ist alles sehr, sehr gelblich, sehr grün-gelblich so. Die Glühbirnen sind zu der Zeit, so stellt man sich das halt irgendwie auch gerne vor. Und ich habe auch ein paar Filme gesehen, die diese Ästhetik auch übernommen haben. sind ja auch irgendwie, also irgendwie wirkt das auch schwächer so vom Licht. So, es sind jetzt nicht diese super geilen Halogenlampen so.
Dafür halt auch meistens sehr warm. Genau. Also zumindest in normalen Lichtstimmungen.
Das hat auch
noch ein bisschen mehr an Gaslicht.
Genau, also es ist so, es hat einfach so eine gedämpfte Stimmung so allgemein. Und das ist natürlich für diese Form von Spiel, für ein Horrorspiel total toll, weil du hast ja dann auch sehr viel Licht und Schatten und einfach so eine etwas farblosere Umgebung irgendwie so. Und trotzdem hast du unheimlich schöne Farbkompositionen. Das ist, Jennifer zum Beispiel hat so ein grünliches Kleid an, erstens sehr kontrastreich ist, also du kannst ihn natürlich auch immer sehr gut sehen, aber es passt auch zu dieser restlichen Umgebung, die auch eher so in diesen gelblich-bräunlichen Tönen gehalten ist und so weiter. Und generell gibt's dann auch eine Szene, die man auch im Trailer sieht, da gibt's so eine Art Altar von dieser Mädchengruppe und auch der ist unheimlich schön gestaltet mit ganz viel, ganz eichen Kerzenlicht und einer wärmlichen Beleuchtung. Und Beleuchtung spielt eine große Rolle, weil das die Charaktere auch formt. Also zum Beispiel in dieser besagten Szene mit den Kerzen kommt das Licht hauptsächlich von unten und macht die Charaktere deutlich diabolischer und sehr viel unheimlicher, wogegen Jennifer meistens sehr direkt beleuchtet wird und die deshalb eher in so eine Opferrolle halt irgendwie so reingedrängt wird, so was ja am Ende irgendwie auch, du bist ja der Spieler und du sollst dich ja auch ängstlicher fühlen und die gehen unheimlich gut mit dieser Beleuchtung irgendwie um. Du hast halt auch so nette kleine Details, dass es so in so Motten gibt, die ums Licht schwirren und so, es fühlt sich auch sehr lebendig an. Und toll ist, du hast diesen Hund.
Ja, aber nicht vorgreifen, okay, weil den Hund kriegt man ja erst ein bisschen später.
Okay,
aber also es beginnt halt, dass man eben an dieser Bushaltestelle rausgeschmissen wird. Die Jennifer hat halt ihre Eltern verloren bei einem Unfall. Mhm. Wird so angedeutet und sie wird halt in so ein Waisenhaus geschickt. Ja, dann steht sie da an der Bushaltestelle und läuft so einem kleinen Jungen hinterher, der sie im Bus angesprochen hat und folgt dem in das Waisenhaus. Das hat so ein bisschen was wie der Anfang von Silent Hill 2, dass da erst gar nichts passiert. Also du hast erst sehr viel Stimmung, du läufst durch den Wald, hörst auch diesen Hund zumindest mal bellen. Du siehst irgendeine Hütte, wo halt so ein Hundehalsband drin liegt, aber kein Hund. Und irgendwann kommst du dann in dieses Waisenhaus, da sind auch immer so komische Kreidezeichnungen, es wird angedeutet, dass es irgendwo einen Streuner gibt, der wohl ganz gefährlich ist und Kinder frisst und irgendwann kommst du dann in dieses Waisenhaus rein. Mhm.
Und dann wird's wirklich creepy und auch wieder ein bisschen schwierig, es spoilerfrei zu erklären.
Ja, weil aus diesem Waisenhaus kommst du nach einer kurzen Zeit in eine sehr absurde Umgebung eigentlich. Mhm. Also es gibt dann einen Cut im Spiel und du erwachst auf einem Luftschiff mehr oder weniger. Und dieses Luftschiff ist halt wie aus einem Märchen. Es ist irgendwo, oder aus einem Traum eher. Du findest halt irgendwelche Stellen dort wieder, die an dieses Waisenhaus erinnern. Also an irgendwelche Räume, die halt eine ähnliche Funktion erfüllen. Du triffst halt Leute wieder, die es wohl auch in diesem Waisenhaus gab. Aber das alles ist halt so ein bisschen kodiert und zerwürfelt.
Das ist auch non-chronologisch erzählt. Also es wirft auch einige Sachen ein bisschen durcheinander. Also man muss, wenn man selber dem Spiel folgen möchte, der Geschichte, muss man auch wirklich ziemlich aufmerksam sein. Und es legt auch Wert darauf, dass du viele kleine Details hast. Das ist wirklich so diese Sorte Spiel, wo es dann so einen letzten Drittel Klick macht und macht es im letzten Viertel Klick und macht es am Ende nochmal Klick, Klick, Klick. Also es ist halt so, die kommen ständig, also gerade so am Anfang denkst du, was ist hier los? Und ich bin
ist ja komisch,
total verwirrt und der Einstieg ist auch nicht unbedingt leicht. Also du hast halt, das ist halt nicht so ein, also Silent Hill ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil Silent Hill 2 ist auch kein leichter Einstieg. Das fängt ja auch mit diesem Brief an und dann läufst du erstmal eine halbe Stunde. Ja. und da sind wir wieder beim langsamen Pacing, wenn man da halt, also mittlerweile wissen wir alle, dass Silent Hill ein großartiger Klassiker ist und deswegen beißen sich die Leute da wahrscheinlich durch, wenn sie anfangen es zu spielen. Aber als man es damals halt gespielt hat, waren auch viele so verwirrt und wussten nicht, was passiert hier, ne? Das ist jetzt nicht wie Resident Evil, wo am Anfang schon der Zombie-Hund kommt und dich anfangen will, sondern.
Spiel, fängt das irgendwann mal an?
Genau, ist das irgendwie, ne? Gibt's da mal eine Art von irgendwas? Aber das ist halt der Trick, weil es führt dich halt langsam in diese Welt rein. Und bei Silent Hill ist es der Abstieg in den eigenen verwunschenen Wald. Und bei Rue of Rose ist es eine sehr gute Darstellung der geistigen Verfassung und der Protagonistin irgendwie, weil das ist schon durchaus bewusst so gewählt, dass es so non-chronologisch erzählt ist und dass sich nach und nach Sachen so entwickeln und entblößen irgendwie so. Passt super gut in diese sozialpsychologischen Hintergründe irgendwie rein, die sich halt auch mit so Themen wie Mobbing zum Beispiel oder Entführung so beschäftigen.
In diesem Luftschiff zeigt sich halt auch erst diese namensgebende Rule of Rose, also der, ich sag mal, der, ich übersetze es jetzt mal, der Orden der Rose. Ich habe es jetzt ja nicht auf Deutsch gespielt. Und es gibt halt wirklich so einen geheimen Raum, in den man am Anfang auch nicht reinkommt, mit so einer Spendenklappe. Und da wird halt die Hierarchie der Mädchen gezeigt. Und man ist halt zusammen mit einem anderen Mädchen wirklich ganz unten am Anfang.
Genau.
Und darf sich dann sozusagen durch Gaben hocharbeiten.
Und das ist schon krass irgendwie so. Ja. Also es weil irgendwann werden auch wirklich, also ohne das zu verraten, dann auch wirklich ziemlich heftige Forderungen gestellt und das ist schon.
Die Mädchen spielen sich gegeneinander aus und sind auch grausam zueinander, betrügen sich und tun deinem Hund weh. Und
solche Sachen. Und das ist, das ist halt immer so eine Kindergrausamkeit, ne? Das ist nicht so, dass das ist nicht wie in solchen Spielen, wo das Leid, das man den anderen zufügt, darin besteht, ihm in den Fuß zu schießen oder so ein Quatsch. Es geht halt vielmehr um Bestrafung, um Erniedrigung, um Demütigung.
Ja, und auch um Einordnung. Mhm. Also halt so, du wirst jetzt bestraft, damit du dich unterordnest.
Genau. Damit du lernst, ne? Du wirst ja irgendwie wie so ein Tier dressiert werden, sozusagen.
Damit du lernst, wie man richtig ist.
Genau, damit man sich. Das ist so eine Formung, ne? Das ist so, ja. und das ist ja auch ein großes Thema im Erwachsenwerden, so dieses Unterordnen, wo ist meine Rolle in der Welt und so. Und diese Mädchen bauen sich dann sozusagen dann ihre eigene Hierarchie und Ordnung auf und setzen sich insofern dann halt auch von der Erwachsenenwelt ab. So. Das ist. Ja, und mehr dürfen wir eigentlich gar nicht sagen.
Nee, also was auf jeden Fall sehr interessant ist, das ist halt auch, man merkt, dass es durchaus eine unzuverlässige Erzählung ist. Mhm. Und halt, man merkt halt, das kann gar nicht so sein, wie sie das erzählt hat. Dass halt alles in sich ein bisschen keinen Sinn macht, wenn man tiefer bohrt. Zum Beispiel, warum ist Jennifer so riesig? Mhm. Warum ist die das letzte Aas, sag ich mal, in der Ordnung. Dabei ist sie im Kopf größer als alle anderen. Was macht das für einen Sinn? Die könnte halt einfach die beiden Königinnen mit dem Kopf gegeneinander klatschen und was heißt das überhaupt?
Es gibt im Internet, also wenn man es, ich würde dringend empfehlen, das erstmal zu spielen, das mal auf
oder
sich wirken
zu lassen. Oder zweimal zu spielen.
Und danach noch ein zweites Mal zu spielen, genau. Und dann Plotguides im Internet aufzurufen. Es gibt ein paar Internetseiten zu Rule of Rose, die ähnlich wie bei Silent Hill 2 so Plotguides gemacht haben, die versuchen, diese Inhalte zu erklären und diese Geheimnisse aufzuschlüsseln. Und das ist unheimlich spannend. Es ist halt die Sorte Horrorspiel, die also nicht, wo man nicht abschließt, sozusagen, wenn man das Spiel zu Ende gespielt hat, wo die Handlung abgeschlossen ist, sondern es bleiben auch ein paar Fragen offen.
Ich weiß nicht, ob es ein abschließendes Ende hat, weil ich vor lauter Heulen nichts mehr sehen konnte.
Abgesehen davon, dass es unglaublich traurig ist. Es ist halt auch, man geht diesen Rätseln dann trotzdem auf die Spur. Man versucht irgendwie dann, man denkt drüber nach. Also es bleibt mit einem. Also es ist wirklich so ein Spiel, dass man, wenn man es zu Ende gespielt hat, man denkt eine lange Zeit noch drüber nach. So. Und es ist unheimlich spannend, sich dann Theorien auszutauschen. Gerade was solche Fragen wie die Körpergröße oder halt auch andere Zusammenhänge betrifft irgendwie.
Ja, die Kreidezeichnung oder Bilder an der Wand. Und dann merkt man so, ja, das kann alles wirklich was bedeuten. Und das hat ja damit zu tun. Und das macht ja durchaus Sinn. Und warum war der Charakter eigentlich da? Was hat er da gemacht? Was hat man nicht gesehen? Und das ist absolut herrlich, das auseinanderzuklamüsern.
Genau. Gerade weil es halt so stark mit Andeutung arbeitet, ne? Und weil es halt von dir auch verlangt, also du musst ja wirklich auch teilweise assoziativ arbeiten und die Symbole zusammensetzen, aber es macht Sinn. Also es ist ein großer, unheimlicher, gruseliger Sinn, der dahinter steckt.
Aber auch hier kommen wir wieder zu dem Punkt, warum dieses Spiel eigentlich verdammt scheiße ist.
Ja.
Also ich sag mal,
es hat keine guten Kritiken bekommen damals.
Und ich hab's auch, ich musste echt, ich weiß nicht, wie oft ich es in die Ecke geschmissen habe, bis ich es überhaupt durchgespielt habe. Also es ist ein Wunder, dass sie es bis zum Ende geschafft hat, weil die Spielmechanik ist interessant, aber auch kaputt. Das Kampfsystem ist einfach kaputt.
Genau. Und das ist die größte Schwäche an Rule of Rose, dieses Kampfsystem. Also visuell ist es interessant. Es ist geht auch eigentlich ziemlich konform mit dem üblichen Survival-Horror so. Also es ist jetzt keine, es ist nicht so wie Parasite Eve, dass es dann plötzlich irgendwie einen Rollenspielaspekt oder so gibt und da irgendwelche Sachen auftauchen, ja, sondern es ist die Figur auf dem Schirm, die führt Aktionen aus, wie man es so von anderen Survival-Horror spielen kennt.
Ja,
so,
ohne dass mit der extrem mächtigen Waffen wie einer Kuchengabel.
Genau. Und das ist eigentlich geil, dass man halt so Haushaltsgegenstände benutzt. Das passt auch super zu diesem ganzen Flair. Es ist halt total gut. Also das höchste der Gefühle ist zum Beispiel ein Revolver. Der hat jetzt auch nicht so mega viel Schuss. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Das Problem ist nur dieses Balancing zwischen der Steuerung, dem Schwierigkeitsgrad und der Anzahl der Gegner. Das ist unheimlich frustrierend.
Ja, weil man muss nämlich wissen, es ist nicht so klassisch wie bei Horrorspielen, dass du halt durch die Gegend läufst und du findest halt hier eine Munitionskiste und da noch ein Healthpack, sondern es wird viel, also da ist der Hund halt sehr wichtig, weil der Hund für dich Sachen erschnüffelt. Mhm. Also zum Beispiel, ich hab's jetzt nicht im Kopf, aber du hältst dem Hund eine Socke hin und der Hund sucht halt jetzt zum Beispiel während der Story die Person, die die Socke gehört, klar. Aber es kann auch sein, dass du ihm Kartoffelchip hinhältst und dann sucht er für dich halt einen Apfel. Mhm. Oder du hältst ihm dann den Apfel hin und sucht für dich dann eine Packung Kekse, die natürlich mehr Health wieder regeneriert. Und wenn du das nicht machst und auch kein Gefühl dafür kriegst, wann du deine Items wieder aufstocken musst, dann hast du irgendwann echt ein Problem.
Und ein Telefon. Yeah. Rede ruhig mal weiter. Ja. Das ist live, es ist 8 Uhr morgens und was soll ich sagen? Das Telefon klingelt. Es stimmt völlig. Also das ist auch ziemlich cool eigentlich mit dem Hund. Das ist eine ziemlich coole Mechanik, also auch eine tolle Idee. Und das gibt's im Horrorsegment. Gab es das eigentlich bisher auch nur in Forbidden Siren 2 mal mit einem blinden Hund?
Grounding Hound.
Genau.
Hounding Ground.
Hounding Ground. Also, genau, also Demento in Japan, Haunting Ground in Europa und in USA, da hat man Huey, ne? Man spielt eine blonde Frau, Fiona heißt die, glaube ich, und die hat einen Hund dabei, einen Schäferhund.
Die hat man hilft. Halt Brown.
Genau.
Der ist ein Hund, der ist braun. Komisch, ne?
Also das Interessante ist, dass die Mechanik ist toll, aber sie hätte vielleicht eine minimale Spur einfacher sein können, weil diese Gefahr eben besteht, dass du dich da unheimlich verzettelst. Und das haben sie, also wo du jetzt gerade Haunting Ground sagst, da hat zum Beispiel besser hingekriegt. Haunting Ground war halt deutlich geskripteter an vielen Stellen. Also du hast
Das hat ja auch nicht direkt einen Kampf, sondern das ist ja mehr wie Clock Tower, dass du dass du den Gegnern ausweichen musst.
Genau.
Counting Ground.
So. Genau. Schönes Spiel, da sollten wir übrigens in der nächsten Folge mal drüber reden. Ja. Aber da war das halt deutlich einfacher gemacht. So. Also du hast jetzt auch nicht so einen mega großen Einfluss darauf, was der Hund so macht. Er hat so seinen Eigenwillen gehabt, dieser Haunting Ground Hund, der Schäferhund so. Aber es hat dir die Sache halt auch ein bisschen einfacher gemacht. So. Und bei Rule of Rose Hund ist die Idee halt unheimlich gut mit dem Erschnüffeln. Das ist halt auch toll und es passt gut in das Survival-Horror-Ding rein. Aber man kann sich da unheimlich schnell verhaspeln und muss, wenn man sich da einmal richtig vertut mit dem Item-Management, dann steht man richtig scheiße da, weil die Gegner sind unerbittlich. Das sind so, wir wollen gar nicht sagen, wie die aussehen. Also das ist toll gemacht visuell. Ich hatte auch, also es ist schon ein Bild, das so hängen bleibt. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Das ist toll gemacht. Super Überraschung. Es sind auf jeden Fall keine Zombies oder so, das können wir versprechen. Es sind interessante Kreaturen, die auch in ihrer Vielzahl wirklich Angst machen. Das fand ich richtig cool. Aber die dagegen zu kämpfen, so die Steuerung, ist unheimlich steif halt auch. Also weil Jennifer kämpft halt auch nicht wirklich so, sondern sie schlägt um sich, wie jemand, der sich aus einer Umarmung befreien möchte, sozusagen, so, weil sie kann ja jetzt nicht kämpfen, ist ja auch nicht Sinn der Sache, ist ja kein ausgebildeter Super Soldier, ist ja keine Jill Valentine, sondern ist einfach eine Person, die sich irgendwie zur Wehr setzt und sieht auch gut aus, ist halt gut animiert, aber spielt sich nicht so toll.
Nee, und vor allem, man muss halt einfach wissen, wann ist man in einer Ruhesituation und kann in Ruhe Items erschnüffeln und wann ist man wirklich in Gefahr. Am Anfang ist das noch nicht ganz so wichtig, weil der Brown auch Feinde verbellt. ich sag mal einfach, die kleinen Imps heißen die, glaube ich, die trauen sich halt auch an den Hund nicht ran, weil die einfach Angst vor dem haben. Aber die dann halt die größeren, stärkeren Feinde und natürlich auch die Zwischenbosse, die unvermeidlichen, die scheren sich halt wenig um den Hund.
Genau. Und es hätte eine Spur einfacher sein können an der Stelle. Also ein bisschen weniger Survival-Horror. Also normalerweise bin ich ja wirklich für schwere Spiele. Verbindend Survival des Grüßen. Ich finde sowas eigentlich super, aber es muss auch fair sein. Und ja. Rule of Rose ist an den Stellen einfach unfair und schlampig umgesetzt. Und das ist unheimlich schade. Ein großer Pferdefuß von dem Spiel. Es lohnt sich, sich da durchzubeißen, und man muss ein bisschen frustresistent sein. Und ihr geht jetzt auf YouTube und guckt euch Let's Plays an.
Kann man machen, aber dann bitte ohne Kommentar.
Das muss man wirklich selber spielen. Das muss man selber erleben. Aber es macht natürlich auch ein bisschen was aus, dass man sich da durchkämpft, als Jennifer. Das muss man auch dazu sagen. Also ist frustrierend, aber irgendwie macht es auch Teil des Erlebnisses aus. Deswegen.
Du hast ja auch Siren durchgespielt.
Oh. Also der erste, wir haben also überlegt, ob wir das jetzt hier als Thema mit reinbringen, aber da würde ich ganz gerne eine eigene Folge zu machen, genau, weil es halt drei Spiele dazu gibt und die sich auch lohnen, mal alle drei zu besprechen. Da versuche ich auch den Daniel mit reinzukriegen, weil der halt so gerne Schleichspiele mag. Und ich glaube, Blood Curse hat er sogar schon zu Hause liegen für die PS3, deswegen muss ich ihn nur noch mal antreiben. Hallo Daniel, spiel Simon Blood Curse.
Also ich würde auch sagen, wenn jetzt eins von diesen Spielen, die wir heute besprochen haben, sich auch noch heutzutage für so einen Indie-Kickstarter eignen würde, ist es Rule of Rose.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was man heutzutage spielen möchte.
Boah, also das stimmt. Wenn das heute rausgekommen wäre, wenn man heute damit
Die Leute würden das sowas von abfeiern.
Ja. Das ist allerdings
Die Leute würden das nur feiern.
Ist echt krass, ne? Also es ist Stimmt, das fällt mir gerade so auf.
Die Mechanik ein bisschen runtergeregelt, dass die Kämpfer halt so ein bisschen pro forma sind oder, na gut, vielleicht nicht als Walking-Simulator, dann wird das nicht funktionieren, aber halt einfach, dass die Kämpfe machbar sind. Die Leute würden das nur feiern.
Ja, das glaube ich auch. Also passt gut in diese, ist halt sehr künstlerisch vom Ausdruck, hat sehr viel Charakter und ist sehr ausdrucksstark und ja, das ist schon ein Ding, das man sich mal angucken sollte.
Ein Gedanke wert.
Ja, das sollte man sich mal angucken. Wie gesagt, das ist halt der teuerste Titel, den wir heute vorstellen. Also
aber auch zu Recht. Aber auch der zeitloseste ist.
Aber auch zu Recht. Also die Leute wissen das eben, dass es halt sehr, sehr gut ist. Und deswegen glaube ich auch, dass es zu Recht den Preis über die Jahre gehalten hat.
Ist PlayStation funktioniert zur Not auch im PlayStation 2 Emulator. Ich habe es mal ausprobiert.
Genau, also ist PlayStation 2 only. Kann man halt natürlich mal mit einem Emulator probieren. Oder halt auf der richtigen PlayStation, aber sollte, also wenn ihr wirklich Glück habt und eine PAL-Version kriegt, ist natürlich super. Aber ansonsten ist das, naja, eher ein Ding für importfähige Konsolen.
Nett ausgedrückt.
Nett ausgedrückt. Okay, cool. Ja.
Sollen wir mal einen Rap machen?
Einen Rap machen, so. Also wir haben jetzt eine Stunde gequasselt, wir werden wiederkommen. Wir werden wiederkommen mit neuen Tipps. Ich glaube, so 3-4 Spiele ist, glaube ich, ein ganz gut rundes Ding, ne? Also für so einen Horrorcast.
Ja, also Kandidaten haben wir genug.
Genau, also es gibt noch sehr viele andere Spiele. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr eins von den drei Spielen hier auch gespielt. Vielleicht habt ihr andere Wunschtitel, die wir unbedingt mal besprechen sollten. Ansonsten
könnt ihr auch nichts gewinnen in dieser Folge.
Es gibt keine Verlosung. Und bin ich mal echt gespannt auf eure Reaktion. Und vor allen Dingen wollen wir natürlich wissen, ob wir das auch öfter machen sollen. Also es ist auf jeden Fall noch ein zweiter Teil geplant, aber wir können unendlich weitermachen.
Definitiv.
Okay, dann bedanke ich mich herzlich, dass du da warst, Michi.
Ja, danke für die Einladung.
Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ebenso.
Bis dann, ne? Tschüss.
Ciao.